Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bernhard Krieger, herzlich willkommen. Was ist eigentlich genau E-Sport? Spiel oder Sport? Und wenn es Sport ist, wie passen dann diese Computerspieler oder dann besser Computersportler in die Strukturen des organisierten Sports? Braucht der Sport vielleicht sogar den E-Sport oder brauchen eher die E-Sportler den traditionellen Sport? Das waren zentrale Fragen der 8. Sportkonferenz des Deutschlandfunks. Jonas Rehse über diese Konferenz heute Abend in Köln unter dem Titel Games Must Go On.
Egal ob Strategiespiel oder Shooter, wettbewerbsmäßiges Computerspielen dient dem Gemeinwohl. Dessen ist sich Lars Klingbeil weiterhin sicher. Der Generalsekretär der SPD hat mit dafür gesorgt, dass dieses Ziel auch im aktuellen Koalitionsvertrag steht. Er will,
dass wir uns darum kümmern, dass junge Menschen, die sich in diesem Bereich engagieren wollen, dass wir uns als Politik um die kümmern. Und da müssen wir Entscheidungen treffen, die nochmal andere sind, als es heute der Fall ist. Mein Wunsch ist, Gemeinnützigkeit muss in dieser Legislatur kommen.
Die Kritiker halten dagegen und sagen, mit so einem Vorstoß würden eher die Computerspielehersteller gefördert als das Gemeinwohl. Auch Klingbeil sieht diese Gefahr.
Natürlich ist da ein riesiger Markt. Wenn ich mir angucke, was gerade im Bereich der Werbung passiert, wie aus dem klassischen Sport gerade wirklich Millionenbeträge abgezogen werden, die jetzt in den E-Sport-Bereich gehen.
Nur ein paar wenige Unternehmen teilen sich momentan einen wachsenden Computerspielemarkt. Auf mehr als 1 Milliarde Euro Umsatz soll der in den kommenden Jahren anwachsen, so aktuelle Schätzung. E-Sport verfolge vor allem kommerzielle Verwertungsinteressen, heißt es deshalb von Seiten des Deutschen Olympischen Sportbundes. Er will Computerspielen nicht ohne Einschränkung als Sportart anerkennen. Andererseits will er aber auch von der noch jungen Entwicklung profitieren. DOSB-Vorsitzende Veronika Rücker.
In diesem Fall sind für uns die virtuellen Sportarten, ohne das jetzt zu degradieren, aber ein Stück weit Mittel zum Zweck. Wir denken, dass über tatsächlich virtuelle Sportarten wir es ermöglichen können, dass noch mehr Kinder und Jugendliche Zugang zum analogen Sporttreiben erhalten.
Die Sportsoziologin Carmen Borgrefe von der Uni Stuttgart bleibt da skeptisch. E-Sport als Lockmittel für traditionellen Bewegungssport, diese Logik kann sie nicht nachvollziehen. Borgrefe sieht hinter der ganzen Debatte eher den Versuch, das Computerspielen von einem negativen Image zu befreien.
Aus meiner Sicht geht es ja neben der Gemeinnützigkeit den E-Sport-Organisationen vor allen Dingen um Legitimationsgewinn. Also ich würde die These aufstellen, dass man dort eigentlich weniger Interesse am Sport hat als an der gesellschaftlichen Legitimation, die dem Sport zugeschrieben wird. Man möchte das als Vehikel benutzen, um diese Legitimation auch für die Computerspiele zu bekommen.
Diesem Vorwurf tritt der Vertreter der E-Sportler entschieden entgegen. Hans Jagnow, Präsident des E-Sport-Bundes, möchte, dass ehrenamtliche Arbeit, die in den E-Sport-Vereinen geleistet wird, auch honoriert werden kann. Er verweist auf den Koalitionsvertrag, dass der umgesetzt wird, dauert ihm viel zu lange.
Wir wünschen uns hier mehr Dynamik, mehr Bewegung und ganz konkret eine Gesetzesinitiative zur Anerkennung der Gemeinnützigkeit als Sportart für den E-Sport.
Doch die Diskussion darüber auf der Deutschlandfunk-Sportkonferenz hat gezeigt, soweit ist die gesellschaftliche und auch die politische Debatte noch lange nicht.
Jonas Rehse über die 8. Sportkonferenz des Deutschlandfunks. Mehr dazu im Netz unter deutschlandfunk.de/sportkonferenz. Ich weiß nicht, was Sie sportlich in den nächsten Wochen vorhaben, so viel wie die Radprofis beim Giro d'Italia aber wohl nicht. Auf die warten ab morgen 21 Etappen, 3.576 Kilometer und 40.000 Höhenmeter. Stefan Hauch.
Nach dem Start mit dem 8 Kilometer langen Einzelzeitfahren in Bologna kommen die Tage der Sprinter. Und damit kommt aus deutscher Sicht der Name Pascal Ackermann ins Spiel. Der 25-jährige deutsche Meister fährt zwar mit dem Giro erst seine erste große Landesrundfahrt, aber der Rennfahrer aus dem pfälzischen Kandel ist richtig gut in Form. Das stellte der Sprinter zuletzt bei seinem Sieg am 1. Mai beim deutschen Klassiker Eschborn-Frankfurt unter Beweis. Ob es schon reichen wird gegen die internationale Sprinter-Elite mit Elia Viviani, Fernando Gaviria oder Caleb Ewan? Eine spannende Frage. In Abwesenheit von André Greipel und Marcel Kittel rückt Pascal Ackermann in den deutschen Fokus, assistiert von seinen deutschen Teamkollegen vom Team Bora. Für den Gesamtsieg heißen die Anwärter Tom Dumoulin, Primož Roglič oder Vincenzo Nibali. Der Giro 2019 endet am 2. Juni in Verona wieder mit einem Einzelzeitfahren.
Bei Begriffen wie Terrorismus und Gesetzlosigkeit, da denken die meisten wohl an politische oder religiöse Konflikte, an Mafia-Hochburgen oder organisierte Kriminalität, aber wohl kaum an Sport. Nicht so in Griechenland. Da eskaliert der Streit zwischen den Basketballspitzenclubs Panathinaikos Athen und Olympiakos Piräus. Panathinaikos boykottiert die Liga und wirft Olympiakos allen Ernstes Terrorismus und Gesetzlosigkeit vor. Michael Lehmann berichtet.
Piräus, das ist im Basketball ein großer Name. Das war im Basketball ein großer Name, könnte es bald heißen. Denn Olympiakos Piräus, der langjährige Topclub der griechischen Basketballliga, liefert sich seit Monaten einen immer heftigeren Streit mit Panathinaikos Athen, dem anderen Spitzenclub. Einen Basketballkrieg, wie es manche nennen. Im Februar kam die Mannschaft von Olympiakos im Pokalhalbfinale nicht mehr zur zweiten Halbzeit aufs Feld, aus Protest gegen umstrittene Schiedsrichterentscheidungen. Der mächtige Panathinaikos-Mitbesitzer Giannakopoulos, im Hauptberuf Pharmaunternehmer, provozierte mit einem roten Damenslip, den er nach dem Spielabbruch auf einen Platz der Ersatzbank legte. Daraufhin hagelte es ein Hausverbot für den Panathinaikos Boss in der altehrwürdigen Peace and Friendship Arena in Piräus. Und nicht nur verbal ging das Gehacke und Getrete in vielen Sportmedien wochenlang weiter. Es gab und gibt genaueste Forderungen und Vorgaben, dass nur noch ausländische Schiedsrichter Basketballspiele zwischen Olympiakos und Panathinaikos leiten dürfen. Olympiakos Piräus muss sich nun ernsthaft vor dem Zwangsabstieg fürchten und Panathinaikos könnte in der Tabelle abstürzen auf den für einen Spitzenclub enttäuschenden dritten Rang. Das alles sind absolut unwürdige Zustände in einem Sport, der vielen Menschen in Griechenland so viel bedeutet. Ob Krisensitzungen die Lage auf den letzten Metern vor den Playoffs noch beruhigen können, scheint mehr als fraglich.
Michael Lehmann berichtete aus Griechenland. In Internaten geht es nicht immer zimperlich zu, auch nicht in Sportakademien. Da gibt es zuweilen Aufnahmerituale, die nicht nur die Grenzen des guten Geschmacks überschreiten, sondern Schmerzgrenzen. So offenbar auch in der Akademie des deutschen Handballmeisters SG Flensburg-Handewitt. Erik Eckers berichtet.
Ole B. träumte davon, Handballprofi zu werden. Nachdem er es in die Landesauswahl Schleswig-Holsteins geschafft hatte, verließ er 2015 sein Elternhaus und zog in die Nachwuchsakademie Flensburg. In der neu gebauten Talenteschmiede des deutschen Meisters SG Flensburg-Handewitt wollte der 15-Jährige sich ausbilden lassen. Wollte SG-Ikonen wie Lars Christiansen nacheifern, dessen Foto im Foyer der Akademie hängt. Doch die Geschichte des ehrgeizigen Teenagers, die im Magazin Spiegel nachzulesen ist, entpuppte sich bald als Albtraum. Sie endete damit, dass der Junge nach nur 16 Monaten die Akademie verließ, um sich in die Hände einer Traumatherapeutin zu begeben. Der Befund? Posttraumatische Belastungsstörung. Verursacht worden war das Trauma durch ein schmerzhaftes Aufnahmeritual. Das Ritual bestand darin, den Neuen mit mehreren Leuten festzuhalten und sein T-Shirt hochzuziehen, um dann mit einer Rohrzange die Brustwarzen umzudrehen. Die meisten Täter, die im März 2016 beim Zangenritual an Ole B. beteiligt waren, waren selbst einst Opfer gewesen. Das Aufnahmeritual gab es seit Jahren. Ole B. fühlte sich tief gedemütigt und erzählte seinen Eltern davon. Die wandten sich sofort an die Akademieleitung und forderten sie zum Handeln auf. Die Verantwortlichen wiesen die Jugendlichen an, das Ritual einzustellen, und sie machten ihnen klar, dass damit eine Grenze deutlich überschritten sei. Suspendiert wurde niemand, was womöglich auch damit zu erklären ist, dass die B-Jugend der SG Flensburg-Handewitt seinerzeit um die deutsche Meisterschaft spielte. Heute beteuert die Akademieleitung, von den Ritualen vorher nie etwas mitbekommen zu haben und diese zu verurteilen. Trotz des Rituals hielt Ole B. noch weiter an seinem Traum fest und trainierte weiter im Nachwuchsleistungszentrum. Kurz vor Weihnachten 2016 aber ging es für ihn nicht mehr. Seine Karrierepläne hat er längst aufgegeben. Ole B. spielt kein Handball mehr.
Erik Eggers über schmerzhafte Aufnahmerituale in der Handball-Nachwuchsakademie Flensburg. Der Blut-Doping-Skandal um einen Erfurter Sportarzt hat endgültig den deutschen Sport erreicht. Nun ist offiziell, dass ein deutscher Athlet involviert ist. Uli Schäfer.
Die nationale Anti-Doping-Agentur Deutschland wird gegen den ehemaligen Eisschnellläufer Robert Lehmann-Dolle ein Disziplinarverfahren vor dem deutschen Sportschiedsgericht einleiten. Grund ist ein möglicher Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen. Lehmann-Dolle nahm 2006, 2010 und 2014 an den Olympischen Winterspielen teil. Der 35-jährige Thüringer hatte zuletzt im Olympiastützpunkt Berlin als Nachwuchstrainer gearbeitet und war in der vorigen Woche suspendiert worden.
Und das war's vom Sport mit Bernhard Krieger. Schönen Abend noch.